Ich begrüße euch recht herzlich zum Leseohren. Wir besprechen heute die Visadero von Michael O'Dattier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir besprechen das heute in einer Dreierrunde mit Eva, Simon und mein Name ist Robert. Bleibt dran. Nach ein paar Takt Joe Coltrane geht es dann direkt ins Buch hinein. Die Visadero von Michael O'Dattier. Irgendwo in der Weite von Kalifornien würfelt das Schicksal eine Patchwork-Familie zusammen. Der Vater, ein reicher Farmer, verliert bei der Geburt von seiner Tochter Anna seine Frau am Wochenbett. In der gleichen Woche im Landspital kommt auch Claire auf die Welt, wo das gleiche Schicksal wie der Vater. Da Claire keine Verwandte mehr hat, nimmt der Vater kurzerhand auch mit. Losgezogen ist er mit seiner Frau, zurückkommt mit zwei Töchtern. Auf dem Hof lebt und schafft auch noch der Coop. Auch er ist ein weiser Kind, seine Eltern sind von einem Taglöhner umgebracht worden. So wächst die Familie im weiten kalifornischen Hügelland an. Man könnte sich fast in einer Idyll wähnen, wenn man der Landschaftsbeschreibung vom Autor folgt. Claire ist eine begeisterte Reiterin, Dana verbringt ihre Zeit mit Büchern und der Coop entdeckt das Poker und das Partyvergnügen in der Stadt. Obwohl es so aussieht, dass ein Haufen von Einzelgängern auf dem Hof wohnt, ist da doch das Band, wo jede Familie zusammenhebt. Langsam werden die zwei Töchter erwachsen und Dana verliebt sich in Coop. Bomben platzt dort, wo sie der Vater bei ihren Schäferspülen verwischt und der Coop halb tot schlägt. Bruchstücke von der Explosion fliegen weit. Der Coop taucht bei seinen Spielfreunden unter. Dana verschanzt zu Frankreich. Nur Claire hat noch den Kontakt zum Vater. Aufrecht. Wobei es dort unklar ist, ob sie nur wegen der Pferde auf den Hof kommt oder auch noch wegen dem Vater. Die Geschichte löst sich jetzt in unterschiedlichste Fragmente auf. Der Coop, der als professioneller Pokerspieler durchs Land zieht und dabei das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten geratet, bis er zuletzt so verschlagen wird, dass er sein Gedächtnis verliert und nur durch einen Zufall von der Claire gerettet wird. Unterdessen hat Dana studiert und ist an der Arbeit über den Autor Lucien Segura. In dem einem kleinen Dorf in Südfrankreich mietet sie sich im letzten Wohnsitz vom Autor ein. In der Nähe von dem Haus trifft sie auf den begabten Gitarrenspieler Raphael, wo der Autor Lucien Segura persönlich kennt hat. Das Buch macht an dieser Stelle allmählich eine Wandlung durch. Die Lebensgeschichte von Lucien rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Er ist als Einzelkind mit seiner Mutter aufgewachsen und eines Tages zieht ein frisch vermähltes Ehepaar ins Nachbarhaus. Die Marie-Neige und der Roman. Das ist ein ungleiches Ehepaar, sie ist 16 und er um die 30. Eine innige Beziehung zwischen Lucien und der Marie-Neige entwickelt sich. Was normalerweise in einer Liebesaffäre enden würde, bleibt aber nur als etwas Unausgesprochenes in den Köpfen von diesen beiden. Die Lucien heiratet, eine andere Frau gründet eine Familie mit zwei Kindern. Die Lebensgeschichte von Lucien ist geprägt durch einen starken Lebensschmerz und Einzelgängertum und wirkt wie ein Spiegel zu der Lebensgeschichte von Anna. Überall auf der Welt muss es Leute wie uns geben, hat Anna daraufhin gesagt, Leute, die verletzt wurden, als sie sich verliebten, obwohl es die natürlichste Sache der Welt sein sollte. Ist einer von diesen prägenden Sätzen im Buch Die Visadero. Das Buch zeigt Einzelschicksale, die wie immer ein Kaleidoskop immer neu zusammengesetzt werden und immer wieder die ähnlichen Muster zeigen. Die Visadero. Simon, wie ist dir gegangen beim Buchlesen?
Du bist ähnlich gegangen wie, kürzlich hat der Pakistani für mich ein Curry-Gericht gekocht. Und das ist, als ich das gegessen habe, ist eben eine Vielzahl von Geschmäckern, total intensiv. Und das ist nicht genau gewusst, ist es das grusig, ist es das gut, ist es einfach, es ist extrem intensiv gewesen. Aber nachher, also, 5 Sekunden, 10 Sekunden, nachdem man es gegessen hat, hat es ungeheures Bauch gegeben und etwas rund und feins und etwas, was man nicht genug hat, bekommen. Ähnlich ist man beim Buch gegangen. Ich bin reingezogen worden, die Geschichte, hat er immer den Bruch gegeben, es hat mich genervt. Und am Schluss, als ich das Buch am Ende also so langsam gesetzt habe, musste ich sagen, es ist ein so gutes Buch. Eva?
Ja, bei mir bleibt das so ein bisschen... Eine Enttäuschung auch zurück. Eine Enttäuschung über Löcher, die nicht gefüllt werden, über Erwartungen, die nicht ganz erfüllt werden. Auch an die Geschichte von der Familie, die du eingangs erwähnt hast, von diesen drei Waisenkind, respektive die eine Tochter und ihren Vater und die beiden zusätzlichen Kinder. Dort finde ich, hört die Geschichte auf und lässt extrem viel in der Schwebe. Und ich hätte mir fast gewünscht, es wär an dieser Geschichte weitergegangen und hätte weniger die zusätzlichen Geschichten, also die zwei zusätzlichen Geschichten, wären weniger wichtig gewesen. Also die Geschichte von dem Autor, von dem Lucien Segura und die Geschichte von Raphael, wo die Anna da in Frankreich trifft. Ich bin nicht ganz befriedigt worden.
Ja, also wenn man an das Buch angeht, als am Anfang packt es einen wahnsinnig die Geschichte vom Coop, das ist doch ein Glücksspiel, das zieht einem völlig rein und man erwartet doch einen Action-Roman und es entwickelt sich zu etwas ganz anderem. Wie du schon gesagt hast, sind wir zu einem sehr vielfältigen, vielschichtigen Roman, wo viel Schauplatz hat, wo aber immer wieder das gleiche Grundthema hat von dem Einzelschicksal und von Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat, wenn so ein bisschen prägt und man sich irgendwo nie kann wirklich loslassen. Ich würde so ein bisschen gerne so ein paar von diesen Schauplätzen überfliegen und so ein bisschen rausgespüren, was sind das für Figuren auch. Vielleicht jetzt gerade die erste Geschichte oder jetzt von Anfang, wenn es ja drei Figuren, also die drei Kinder plus der Vater, welche hat sich am meisten angesprochen oder wo könntest du vielleicht eine rauspicken, so Dinge so?
Ich glaube, das ganze Arrangement, die ganze Stimmung vor allem, die einzelnen Figuren, die gebe ich auch noch relativ vage. Es ist so, man sieht in einer wunderschönen, eindringlichen Sprache mit fast suggestiven Bildern, mit einer Stimmung geschaffen, wo man irgendwie reinnimmt in die Geschichte und wo man auch um die Personen irgendwie nachbringt. Also ich kann jetzt gar nicht unbedingt eine rausgreifen, aber so, das Leben auf dem Hof, das Leben mit der Natur, der Vater, der irgendwie einfach wie abgewürgt ist, nachdem er die Frau verloren hat und so eine, die Herzlichkeit zu den Kindern auf Momente reduziert, wo er müde ist und irgendwie je nachdem, dass das Kind noch so in Arme nimmt, die ganze Stimmung hat mich fasziniert und so das auf der einen Seite traurig, ein bisschen trostlos und auf der anderen Seite so die Faszination und der Glanz von der Kindheit auf den Zusammenhalt, also mir hat das sehr schnell in die Bann hineingezogen. Und es fängt so, so ein bisschen an.
Eben, es ist halt typisch so ein Dorf, also sie leben dann nicht mal auf einem Dorf, sie leben kein Land, meilenweit, kein anderer Bauernhof, man muss immer ein Auto nehmen, gut, das ist in Amerika normal, aber immer so ein bisschen abgeschieden und so ein bisschen für sich. Also ich habe immer so das Gefühl, die Figuren, kennen schon so Familienband, aber eigentlich wird ihnen das, so ein das Einzelgängertum so ein bisschen vorgelebt vom Vater. Das ist dir auch so gegangen, oder? Was macht die Figur zu Einzelgänger?
Ja, schlussendlich denke ich, sind auch die drei Kinder sehr, sehr unterschiedlich und zum Beispiel die beiden Mädchen wären nicht, die sind Freundinnen, verbunden durch Freundschaft, aber sie kennen relativ früh, dass sie sehr unterschiedlich sind. Und ich denke, durch die verschiedenen Charaktere gibt es gar nicht die Möglichkeit, dass die jetzt so eine intensive wie soll ich sagen, also dass die Chance hätte, von dem Einzelgängertum wegzukommen. Ich glaube, es findet einfach niemand ein Gleiches gegenüber.
Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, es fehlt den Figuren die Sprache, um miteinander zu reden oder sich Gefühl zu zeigen. Also es ist wahnsinnig, man redet nicht über Gefühl.
Ja, es läuft extrem nonverbal, denke ich. Also viel wird wirklich nie ausgesprochen. Ganz vieles bleibt, aber ich glaube, weil die sich nicht ausweichen können, trotzdem, erkennen sie oder spüren sie sehr viel. Ich denke, sie haben ein ganz feines Sensorium für die anderen Leute, die auf dem gleichen Hof sind.
Und es sind eben natürlich Kinder, wo die Konturen noch nicht so klar sind und wo das dann erst am Entstehen ist, oder? Also im Lauf vom Roman kommt mit diesen Personen schon näher, oder? Da haben die wirklich mehr oder eine Gestalt davon. Aber das Wachstum und die Veränderung wird auch mit so ganz kleinen Sachen zum Teil total greifbar gemacht. Zum Beispiel ist alle Jahre wieder ein Foto gemacht. Ein Foto und dann beschreibt sie so ein bisschen den Verlauf von diesen Foto und sich die eben so irgendwie 12, 13 abends Pubertät anfangen zu posieren, oder? Und wie plötzlich so mit 13, 14 die Claire und die anderen nicht mehr gleich sind, oder? Vorher haben sie sich so verstanden als die besten Freundinnen und bewusst, dass man so eine Distanz hat. Und wie die Fotos beschrieben sind, oder?
Und eben, ich habe vorher vielleicht gesagt, haben sich die Familienband schon vorher angefangen auflösen? Das ist jetzt doch die Frage. Also es kommt zu dem Eklat, wo der Vater Dana mit dem Coop auf einem Häuschen, das ist ein paar hundert Meter weg vom Haupthaus von der Farm, verhütet ein Liebespaar und er überreagiert, ganz klar, er schlägt ihn halb zu Tod. Was fällt, also ja, wieso bricht das jetzt so auseinander? Also sind die Bande so los oder wieso bricht jetzt die Familie auf einmal auseinander?
Das ist schreckliche Szene, muss man mal sagen. Wahnsinnig, wie das geschildert wird. Oder da wird so die Liebe geschildert, ja, die körperliche Liebe und irgendwie etwas Kräftiges und irgendwie auch Schönes. Und der Vater eben wie ein Tier stürzt sich auf den Coop und der wehrt sich überhaupt nicht. Oder? Das ist ein starker junger Mann und der ist einfach dort und der wird sich als Tod schlagen. Und Anna kommt dann mit einer Scherbe, kommt sie von hinten und probiert den Vater umzubringen. Das ist ein furchtbares Tier und es ist ein Wahnsinnseinbruch in so ein bisschen das plätschernde Familienleben, wo alle so ein bisschen stumm sind und auch ein Vater, der eigentlich sehr so einen zurückhaltenden, in sich gekehrten Vater.
Also das hier, die Szene wird ja schon eingeleitet, das Wetter ist ja, bildet ja noch eine einmalige Kulisse. Das muss dann so ein Jahrhundertorkan sein, der sich zusammenbraut. Also es ist ein wunderschöner Nachmittag und von einer Minute zur anderen ziehen da, braut sich da das Gewitter zusammen, ziehen die Wolken auf und kommt wirklich ein Sturm. Und der Vater wäre gar nie in das Haus gekommen, wenn er nicht hätte wollen, den Coop warnen vor dem Sturm. Und gleichzeitig, wie draussen der Sturm tobt in dem Hütli der Kampf zwischen diesen Leuten. Und es gibt dann auch die Szene, wo dann wieder der Vater schnappt sich dann die Anna und schleppt sie, glaubt so, wie sie gerade ist, ins Auto und nimmt sie mit auf den Hof. Und der Coop, der muss halb blind, sieht nichts, hat irgendwie, muss er sich sein Leben eigentlich retten und läuft dann so Richtung Bauernhof, wo er dann Claire findet. Also es geht dort in dieser Minute, in diesen Stunden geht es wirklich um Leben und Tod.
Und das ist natürlich auch das Ergebnis von über die Sachen reden, Konflikte nicht wollen zu sehen oder sie überhaupt nicht thematisieren. Dann ist die einzige liebliche Tochter und die zwei Adoptivkinder und man sich vielleicht auch thematisieren oder das müssen wir so merken und vielleicht auch mal ansprechen, oder? Dass sie nicht so Jugendliche in der Pubertät und so eine Nähe entsteht, wie soll man mit dem umgehen?
Genau, also das scheint dann ja so in der Grundfestung zu erschüttern, dass er ja einfach nicht anders kann reagieren, der Vater. Und schlägt den Coop halb tot und jetzt gibt es wie so eben eine Bombe platzt und eigentlich zerschlägt es die ganze Familie. Und es leiden ja eigentlich alle drunter, alle Figuren, zehren ja an dem, also es ist so ein schicksalhaftes Ereignis, wo alle irgendwie prägt.
Divisadero, oder Trennung, Teilung. Die Familie ist von dort zersplittert und bis am Ende des Buches kommen die Teile nicht mehr richtig zusammen, oder? Das ist...
Und genau, das Buch ist auch spannend, dass anfängt die Geschichten sich wiederholen. Also, es ist so ein bisschen, dass man kann Sachen, die man erlebt hat, eigentlich nicht mehr einfach von sich abstreifen, sondern irgendwo sind die Präge, die drei Kinder und der Vater sehr wahrscheinlich auch. Wo sieht man das? Also wo spürt man das raus? Zum Beispiel beim Coup. Also ich würde am liebsten mal so ein bisschen beim Coup. Ist so ein bisschen spannend, ist so ein bisschen die reisserische Geschichte, würde ich mal sagen. Am Coup seine.
Also die Frage ist, wo man merkt, dass er das nicht mehr abstreifen kann.
Genau.
Er ist unfähig von dem Moment an auch wieder Bindungen einzugehen. Er lebt ein sehr ausgeprägtes Einzelgängertum und lebt immer so ein bisschen auf Messer zu schneiden. Ich glaube, er ist sich immer der Gefahr bewusst, wo er sich aussetzt als Pokerspieler und als Falschspieler. Er ist nicht mehr in der Lage, sich irgendjemand näher an sich anzulassen. Er blockt ab. Also, ich glaube, er ist schon recht traumatisiert. Auch durch den Verlust von dieser doch Familie, die er hatte.
Aber das Vagabundentum, wie er da rumreist und aus dem Koffer lebt und völlig auf sich gestellt.
Fast so ein bisschen verwahrlost oder jagt irgendein Geld nach oder irgendein Gewinn, aber
eben, man hat es noch faszinierend, ist noch geil, oder? Also er ist wirklich so ein verdient gut als Pokerspieler, also da geht es um Beträge um 10'000 und dann 100'000 Franken. Er spielt, schlaft aus, isst mal gut und geht irgendwann schon mal gegen Abend am Poker und es geht dann bis im Morgen rein. Also, es hat auch noch so eine wilde Beziehung, da muss ich auch drauf. Dass ich, also irgendwie, wo du hast so eine gewisse Faszination, also von einem sehr wilden, ungebundenen, Vagabundentum. Also ich habe es noch faszinierend gefunden.
Ja, aber er hat sich ja ziemlich am Anfang von seiner Pokerkarriere einiges verbaut. Er hat ja dort eine riesen Bombenplatte und hat sich angelegt mit einer offensichtlich dort sehr wichtigen Pokergemeinschaft und man kann ihm zwar nichts nachweisen, weil er Kunst vom Pokerspielen oder vom Falschmischeln oder Falschspielen so gut beherrscht, dass man das auch auf der Videokamera nicht sieht, aber er kann sich in den grossen Spieltempel nicht mehr sehen lassen. Also er ist auf der schwarzen Liste, sowohl in Las Vegas wie in Lake Tahoe oder Wettergeier. Also er kann eigentlich nur noch an Provinz-Poker-Turnier teilnehmen. Er hat sich mit seinem Coming-out eigentlich gerade auch Karriere versaut. Also er hat auch dort schon wieder sich Zukunft abgesagt. Er hätte können...
Er trampelt die ganze Zeit in so wirklich schlimmste Situationen. Also vielleicht... Die eine Geschichte ist mit den Bad Brothers, das andere ist die Geschichte mit der Junkie-Frau, wo ihn dann irgendwie halt so ein bisschen verführt, sie ist eine attraktive, aber dauernd auf irgendwelche Drogen. Und sie ist aber eigentlich nur ein Köder, um ihn dann für irgendwie ein paar andere Typen als Falschspieler anzuhören. Er weigert sich, weil er genau ausschmückt, dass das verheerend ist und wird einfach dann so dramatisch zusammengeschlagen, dass er sein Gedächtnis verliert. Also,
und man hat einen Einschub aus aktuellem Anlass, oder? Das Poker ist im Moment total in und das Texas Hold'em. Hold'em, der Texas Hold'em. Und das ist also mit den Kartenkombinationen drauf, oder? Und das wird auch wahnsinnig legen, oder? Da sieht man genau, wie der erste und die zweite und die dritte Runde passiert. Und also das hat mich aber recht cool gedrückt. Das hat mich recht cool gedrückt, wenn er die $300'000 gewinnt und da die schmierigen Ganoven reinlegt. Für alle Pokerfans.
Mhm, auf jeden Fall. Eben, wie ist es euch gegangen? Also, ich meine, wie ist es heute gegangen beim eben, man fühlt sich irgendwie mit dem Kub und findet, du packst es nicht, du reitest dich tiefer und tiefer in die Scheisse rein. Also mir ist es so gegangen, ich kann es nur, oder?
Ich finde das schwierig zu beurteilen, weil ich wirklich das Spieler gehen, das geht mir völlig ab. Ich kann die Faszination vom Glücksspiel auch nicht nachvollziehen. Ich denke aber, da steht er gar nicht alleine da, mit der Faszination vom schlussendlichen. Ist bei dem Glücksspiel spielt es auch keine Rolle, woher das man kommt und was man für eine Vergangenheit hat, sondern man fängt in dem Moment, wo das Spiel anfängt, sind die Karten für alle gleich und alle haben die gleichen Ausgangschancen. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch etwas, was ihn mitfasziniert hat, an dieser Art, einen Grossteil von seinem Leben zu verbringen. Mhm. Mit dem Spielen, mit dem am Tisch sitzen, mit Leuten, die von unterschiedlichster Herkunft herkommen und einfach das gemeinsame, die Lust am Spiel, die Lust am Gewinnen, die Lust am auch schlussendlich die anderen auszutricksen.
Und es geht um Geld, es geht um Drogen, es hat schöne Frauen, es ist also noch ganz eigene Mikrokosmos. Und wir nehmen irgendwie Anteil an dem Kopf, dass irgendwie noch einen guten Typ gefunden. Und der ist auch etwas, wo man natürlich auch, wo ich zuerst enttäuscht war, der hat dann wird bewusstlos gefragt und der verliert sein Gedächtnis. Und es hört just in dem Moment auf, wo es auch darum geht, findet der Vater zu seiner Person das verlorene Gedächtnis zurückgewinnen, oder? Und dann hört es einfach auf.
Mhm.
Oder dann hört es einfach auf. Und dann denkt man einfach, also dann wird man mal sauer, oder? Und wir warten natürlich, dass die Geschichte wieder kommt, aber sie kommt nicht mehr.
Mhm.
Sie kommt nicht mehr, oder?
Das ist doch die Enttäuschung. Ist sie bewusst gewählt? Also ist sie,
Nein, ein Motor ist einfach die Idee ausgegangen, der Funk hat, wenn wir die Wand brechen und die Telefone klüten. Weißt du, wie ist jetzt gewesen, oder? Natürlich ist es bewusst.
Genau, also was hat denn der Autor will jetzt mit dem bezwecken, dass er die Spann... Also ich meine, es gibt wirklich kein Happy End. Beim ganzen Buch löst eigentlich, es gibt keine Auflösung von der Geschichte, sondern es gibt wirklich Fragmente und dann wird nochmal wieder geschüttelt. Und dann passiert wieder etwas Neues. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wieder einfach geschüttelt. Aber ich meine, wir wissen ja jetzt, wer der Coop ist, der wird sich ja nicht mehr verändern. Also das wird...
Ja, also hallo? Das finde ich jetzt also wohl...
Nein, nicht verändern. Also ich meine, das ist vielleicht falsch Ausdruck. Es wird einfach wieder in einem anderen Baukasten wird das wieder zusammengesetzt und dann gibt es wieder etwas daraus. Aber es sind doch alles irgendwo Leute, die so ein bisschen durch ihre Vergangenheit geprägt sind.
Ja, aber das finde ich, in dem Buch scheint es so, als käme man von seiner Vergangenheit nie mehr los. Als wäre man einfach irgendein Schicksal, tut einem einen Lebenslauf vorgeben und dem muss man blind einfach folgen, man hat keine Chance. Und das ist jetzt etwas, was mich an diesem Buch zum Teil wirklich genervt hat. Dass es genau just in so einem Moment aufhört mit dieser einen Geschichte und man findet ja, es gäbe tausend und eine Möglichkeit, wie das weitergeht. Der Vater geht zurück auf den Bauernhof zu dem Vater, der ihn da hier halt so geprügelt hat. Verstehen sich die beiden Männer wieder, versöhnen sie sich, schaffen sie einen Weg miteinander, schaffen sie keinen Weg miteinander. Was für eine Rolle spielt die Claire jetzt plötzlich? Die, die vorher immer so ein bisschen am Rand gestanden ist, von dem Dreiergespann, von diesen drei Kindern. Ich finde, da wäre für mich, hätte da Stoff genug gegeben, um das Buch zu füllen. Ohne die Nebengeschichten.
Aber es ist einmal so etwas anderes gegangen. Mir ist wirklich vorgekommen, wie er hat eine grandiose Geschichte gemacht, mit Farbe, mit allem, was dazugehört. Und dann hat das Ganze in einem Gesamtkunstwerk. Und das hat mich jetzt überzeugt, oder? Und das Ganze ist durch Gefühl verbunden, weil sie alles in Geschichte, also das Leben spiegeln und die existenziellen Fragen, oder? Die sich wiederholen. Das ist durch Beziehungen gespiegelt und es ist durch Themen gespiegelt, die einfach immer, wo vorkommen, wo sich zum Teil Sachen wiederholen, spiegeln, aber es ist doch immer wieder anders. Oder? Für mich ist es einfach so ein
Genau. Und auch der Autor an und für sich spinnt die Geschichte irgendwo auf irgendeine Art und Weise ja schon weiter. Einfach nicht mehr mit diesen Personen, sondern ja. wieder auf, in einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Land. Und ich denke nach einem Stück Musik.
Und was man genau durch das bleibt eben lebiger, weil die Personen haben ihr Leben noch nicht fertig gemacht. Es geht weiter, oder? Und ich glaube, das bleibt ihm auch länger, weil sonst, man kann das irgendwie nicht ablegen, oder? Es kann gut sein, dass ich in 10 Jahren nochmal mir also wieder raufkommt und irgendwie denken und sie das dann denken.
Wir sind mit in einer spannenden Diskussionsrunde. Wir besprechen das Buch Die Visadero von Michael Odadji. Das Buch geht um Trennungen, geht um Familienband, es geht um Familientrennungen. Im Zentrum vom ersten Teil vom Buch steht, haben wir jetzt besprochen, steht eine Familie, die eigentlich auseinanderspickt, könnte man mal sagen. Weil der Vater seine Tochter mit seinem Sohn, beziehungsweise nicht wirklich Sohn, sondern adoptierten Sohn verwünscht, bei einer Schäferstündli. Die Familie spickt auseinander. Eine von dieser Familie ist Anna. Die besagte Tochter, die spickt zu Frankreich. Ihre Flucht auf Frankreich wird kurz beschrieben, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern die Geschichte fängt in Douma an, das ist ein kleines französisches Dörfchen in Südfrankreich. Midi, was erlebt sie dort? Also es ist auch sehr idyllisches Häuschen. Es ist ein Haus vom Schriftsteller Seruga. Wie heißt er? Lucien. Seruga. Und sie ist doch ein bisschen auf der Fährte dort von dem Schriftsteller. Sie schreibt eine Arbeit über ihn. Er trifft dort auf den Raphael. Also, können Sie sich da noch.
Ja, der zweite Teil, den ich noch zu Ende, der hat mich noch begeistert als der erste, muss ich ehrlich sagen. Und das fängt an, das fängt genau an mit der Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und das ist jetzt wieder, also Liebe spielt eine grosse Rolle. Es wiederholt sich immer, zum Teil unglückliche Liebe, zum Teil erfüllte Liebe. Und das ist ein ganz interessanter Typ. Sie ist eine grosse, kräftige, selbstbewusste Frau, die aber irgendwie in Beziehungsmann, also einfach so in zurückzieht und sich abschottet, auch von Männern eigentlich. Und der Raphael, da wird sie irgendwie, der ist sie sehr schnell, kann nachher die zusammen ins Bett. Und das ist so ein Typ, ein bisschen älter, zwischen 40 und 50, ist gar nicht entsprechend dem Schönheitsideal. Er lebt in einer auf einer Wiese, auf einem Wohnwagen, er stammt ab von seiner Mutter, ist Fahrende, und er hat das Roma, also er hat wirklich ein Blut, oder, das Roma mit dem, er hat immer ein paar Kräuter im Sack, und er hat irgendwie so eine unaufdringliche, ehrliche Art, wo, es ist wahnsinnig beschrieben. Eva, das kannst du vielleicht besser, auf den Punkt bringen. Ja, Raphael.
Ja, ich glaube, sie sucht ja nicht zuletzt auch so ein bisschen die Abgeschiedenheit oder begibt sich irgendwie immer in die Abgeschiedenheit und das Haus ist wirklich weg vom Schuss und zum jetzt aus dem nächsten Dorf kommen, muss sie mindestens eine halbe Stunde durch irgendwie den Wald durchlaufen und so weiter und eben dort begegnet ihr der Raphael und das ist so eine magische Begegnung eigentlich, also ziemlich schnell sind sie sich da, ziehen sie sich an und sie kann wie der nicht aussperren aus ihrem Gefühl. Der Raphael, der kommt und nimmt sie ein. Also der kommt ihr eigentlich viel näher, als sie das überhaupt je wahrscheinlich irgendjemand an sich anlassen hat. Das ist, finde ich, recht eindrücklich.
Er ist irgendwie ein Stück weit wie ein Schlüssel zu sich selber. Und er ist aber auch ein Schlüssel zum Lucien Segura, eigentlich die Person, wo sie die Arbeit darüber schreibt, die früher in dem Haus gewohnt hat. Und jetzt fängt das Buch...
Sorry, schnell. Was meinst du mit dem Schlüssel zu sich selber?
Schlüssel, also ich denke, der Raphael ist ja eigentlich die erste Person, wo sie auch irgendwo so eine Liebe kann überhaupt empfinden wieder, oder irgendwie so, vielleicht ein Stück weit macht sie in dem Haus eine wahnsinnige Vergangenheitsbewältigung durch, so. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Also darum vielleicht auch schon, also, und der trägt einen gewissen Teil dazu bei. Also, das ist mir so gegangen.
Ja, es ist...
Vielleicht habe ich das ja, komisch gelesen.
Nein, ich glaube auch, also durch den Verkrampften, den sie irgendwie auch hat, und ist irgendwie, er löst einfach etwas aus, und er löst das Gefühl, und es gibt auch ein Foto noch von ihr, wo sie da irgendwie so in der Natur blut ist, und brünt, und noch mit Wurzeln in den Haaren, und ich glaube, das hat Raphael ausgelöst, oder? Ich glaube, ohne ihn wäre das Foto nicht entstanden, dass die Ding hat etwas Befreiendes. Etwas, was sich hier löst.
Genau, und bei der Anna, also Geschichte löst sich jetzt da ein Stück weit auch von der Anna und geht eben zu der Spiegelfigur. Also ich sehe auch den Lucien Segura als Spiegelfigur von der Anna. Ich weiß nicht, ob man das, es gibt ganz viele verschiedene Spiegelungen. Für mich ist jetzt die Spiegelung immer noch wichtig gewesen. Oder dass es einfach so, ihre Bewältigung von ihrer Geschichte macht sie eigentlich anhand von seiner Geschichte. Ein Stück weit auch. Von dem Autor. Und jetzt gibt es wie so das Buch fängt jetzt an wandern, eigentlich von unserer Geschichte, also von der Claire, Coop, Anna, die wir jetzt kennengelernt haben, im ersten Teil, und fängt also über von uns in eine ganz andere Zeit und zu einer eigentlich ganz anderen Hauptperson. Also wie so dort so ein ganz...
Ja, es ist schrecklich. Also ich dachte zuerst, ich bin wirklich richtig sauer geworden, oder? Jetzt kommt eben, jetzt wird irgendwie in den Rückgriff, jetzt wird irgendwie 40 Jahre zurückgeblendet und kommt eben der Segurant. Und das hat mich zuerst total gestunken. Aber der Teil ist jetzt wirklich einfach mal der Hammer gewesen, wie der anfängt, und zwar er als alter Mann, verlässt seine Familie und ist mit einem kleinen Wägeli unterwegs und trifft die Roma-Familie und zieht mit der über das Land. Und er nährt sich von dem, was sie auf den Feldern finden und kehren ein. Und wie er das Haus findet und er weiss, dass er stirbt, das ist so poetisch und so ergreifend und so traurig und irgendwie einfach wunderschön gesehen. Fast so oder so gegangen.
Ja, bei mir ist der Ärger, dass jetzt der alte Schriftsteller da kommt, ein bisschen länger angehalten als bei dir. Nein, das ist eine super schöne Geschichte und ich kann es gar nicht besser sagen, als du es vorher gesagt hast. Es ist wirklich sehr poetisch und die Natur spielt eine grosse Rolle und das Weg von der Zivilisation in die Natur und das Haus, weil es gerade so abgeschieden ist und weil man dadurch sich fast verliert in dieser wahnsinnshöhen Wiese, die vorne dran ist. Und die Roma-Familie merkt, dass mal da vor dem, in dieser Lichtung, in der Nähe von dem Haus, ist für sie auch, also sie sind ja, das ist eine Zufallsgemeinschaft, die sich da ergibt auf dem Weg, auf dieser Reise. Und beide Parteien wissen, der Segurant könnte jeden Moment sein Haus finden und wir sind weiter. Und der Segurant weiss ja, die Roma-Familie könnte jeden Moment ihren Standort finden und lässt mich allein. Und sie finden miteinander am gleichen Ort den Ort, wo sie möchten bleiben. Wo einfach so wahnsinnig idyllisch ist.
Das ist auch die Männerfreundschaft, die beschrieben ist, zwischen eben, er ist ja nicht Roma, der Vater, also vom Raphael, der noch ein Jugendlicher gewesen ist, von dem, wo sein Name gar nicht sagt. Und sagt, ja, kannst du mir X wie sagen, dann sagen wir Libach und dann Astolf heisst er nachher auch noch. Und wie die Männer, mit was für einem Respekt und mit was für, die fühlen sich irgendwie verbunden, da ist irgendwie, da ist irgendwie ein Echo da. Und wie das beschrieben ist, mit was für eine Zartheit, und der andere erzählt mir eigentlich nie etwas Persönliches, außer einmal redet es über einen Krieg, über den Ersten Weltkrieg, und dann erzählt Segurant ihm von der schrecklichen Zeit, und der andere sagt nur, ich bin auch im Krieg, aber bin gar nicht zurückgekommen. Und das ist der erste persönlich, und er erzählt, das ist schon etwas, was ich so wunderschön gefunden habe, ich bin im Krieg und bin aber nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Das ist wirklich der Erste Weltkrieg, wo einfach eine ganze Jugend ist verheizt worden, oder? Furchtbar.
Das ist ja sehr wahrscheinlich der eine von den Gründen, wieso er dann eigentlich so ein die Einsamkeit oder irgendwie so ein Häuschen irgendwo abgeschnitten gesucht hat. Und jetzt lernt man eigentlich so die ganze Lebensgeschichte vom Lucien Segurant kennen, also eigentlich wirklich von der Kindheit, vom Aufwachsen. Er wächst mit seiner mit seiner Mutter auf. Der Vater, das ist irgendein Spanier gewesen oder irgendeiner, der mal gekommen ist und wieder gegangen ist. Er hat einen Stiefvater gehabt, einen Uhrmacher. Aber auch der ist relativ früh gestorben, also eigentlich mehr oder weniger schon mit seiner Mutter aufgewachsen. Auch irgendwo in einem Häuschen. Und so seine Kindheit hat auch so ein prägende Erlebnisse. Also es sind eigentlich so zwei Sachen, wo ihn sehr prägt haben, denke ich. Also die eine ist so die Geschichte mit dem Hund, wo er fast sein Augenlicht verliert.
Ganz.
Also auf dem einen Auge, ja?
Auf dem einen Auge ganz, genau, und auf dem anderen hat er auch fast das Augenlicht verloren, also es ist wirklich ein prägendes Erlebnis. Und, also, das ist eine wahnsinnige Stärke vom Auto. Ich meine, ein Kind schaut aus dem Fenster und ist ein Wolf,
ein streunender Hund,
schaut aus dem Fenster und schaut ihm auch zu, das Kind auch zu, und auf einmal springt der Hund durch die Scheibe durch. Ich meine, also unheimlich. Also mir ist ein bisschen kalt Druck drauf. Also so ein bisschen Werwolf-mässig. Ist mir gegangen. Aber ja, das ist ein bisschen prägendes Erlebnis von seiner Kindheit.
Und ja, das zweite prägende Erlebnis ist, dass er sehr früh als Dichter grossen Erfolg hat und sich dort kolossal abschottet gegen die Aussenwelt und irgendwie dort so einen sehr noch einsamer ist, obwohl er eine Familie hat und
eben, das mit dem Einsamsein und mit dem Einzelgängertum, das ist sicher eins von der roten Fäden, wo sich all die Figuren sind ja Einzelgänger. Und es gibt solche, wo man das Gefühl hat, die sind glücklicher und andere sind unglücklicher dabei. Und der Schriftsteller, der hat Phasen, wo er sehr glücklich ist in seinem Einzelgängertum und Phasen, wo er wahnsinnig darunter leidet. Und ich glaube, am meisten leidet er darunter dort, wo er eigentlich dann eine eigene Familie hat und verheiratet ist und merkt, er ist immer noch ein Einzelgänger. Und solange er Kind ist, genießt er das eigentlich. Also ich habe das nie als etwas empfunden, wo er zum Beispiel andere Kinder vermisst oder sonst wie Gesellschaft. Das finde ich recht speziell.
Es hat doch etwas von einem Fazit, oder? Jemand hat zurückgeschaut und sagt, was ist jetzt aus diesem Leben, was ist passiert und was ist passiert und wo habe ich versagt, oder? Und er sagt zum Beispiel, dass der Kind habe ich irgendwie versagt, da bin ich irgendwie nie richtig nach gewesen und die Ehe ist irgendwie auch schief gelaufen, oder? Aber es hat auch, es ist einfach das Leben, wo innerlich viel passiert ist und wo man mit einer gewissen Milde auch zurückschaut, hat man das Gefühl, oder? Oder so wie es geschildert ist, also es ist nicht...
Ja, also man ist jetzt nicht unbedingt so als Milde, ich denke, es ist schon sehr prägend, also das ist seine Kindheit, das ist das eine. Also die Geschichte mit dem Hund zum Beispiel, und nachher auch die ganze Liebesgeschichte. Wo ich jetzt vielleicht auch nochmal schnell ein bisschen ausbreite. Als von einem jugendlichen Alter zieht neue Nachbarn ein, nicht weit von ihrem Häuschen, und zwar eben die Marinage und der Roman. Ein völlig ungleiches Ehepaar, sie fast in seinem Alter, er etwa 15 Jahre älter. Was ist das für eine komische Geschichte? Also auf den ersten Blick kommt man nicht ganz draus, aber wo ist die Verbindung zwischen Marinage und Lucien Sicoura?
Also das ist nicht so eine Geschichte, das ist eine Geschichte, wo schrill und wo abenteuerlich und wo mitreissend ist, die beiden, die haben grossen Altersunterschied und die werden so ausgelacht und der Roman tut einen halt totschlagen, weil das Dorf die so fertig macht, weil sie sie heiraten und diese flüchten und leben in Armut und sich als Geschwister ausgeben und sie haben ineinander verliebt und sie ist auch noch blutig. Gut jung, sie ist 16, sie sieht noch fast aus wie ein Mädchen, sie sagen Arigot und also ein Wahnsinn, eine Geschichte, die Wahnsinnszug getroffen hat. He?
Mhm. Wo ist die Verbindung? Was ist das für eine Verbindung?
Ja, die entsteht.
Also ist das die Liebe? Oder ist das ein Liebesgefühl?
Über Jahre wachst du und es hat damit zu tun, dass das Mädchen, das Analphabetin ist, dass die lesen lernt, oder? Und mit ihm zusammen. Und dass die mit ihm zusammen die Welt entdeckt.
Und ganz wichtig ist in dieser Geschichte auch, dass eigentlich ist die Mutter von dem Lucien, wo der Marie-Neige lernt, lesen und schreiben. Und der Lucien hat immer vorgelesen. Und in dem Moment, wo die Geschichte mit dem Hund passiert und der Lucien ein Jahr lang nicht darf lesen, weil er einerseits nichts sieht und weil andererseits so seine Augen schonen, ist es jetzt plötzlich die Rolle von der Marie-Neige vorzulesen. Und sie geniert sich furchtbar am Anfang, weil sie das natürlich nicht so schön und so gut kann. Und man hat das Gefühl, die beiden wachsen so aneinander. Die Marie-Neige und der Lucien ermöglichen sich beide, sich wahnsinnig zu entfalten in der Zeit, wo sie sich kennen. Also aus dieser sehr schüchen, fast verschüchtert wirkenden 16-jährigen Marie-Neige wird eine sehr selbstbewusste Frau, wo man ja weiss, dass sie eigentlich stark ist, aber wo sehr zerbrechlich ja wirkt. Und auch der Lucien kann wachsen irgendwie. Er merkt, dass er gewisse Sachen im Moment noch voraus hat, sei das Allgemeinbildung, sei das Literatur und so weiter. Aber gleichzeitig ist sie eine verheiratete Frau und er hat keine Ahnung von der Liebe und von der ganzen Körperlichkeit. Das ist ihm wahnsinnig fremd. Also ich habe das Gefühl, sie sind wirklich... Die helfen sich, die leisten so gegenseitige Entwicklungshilfe fürs Wachsen und Entfalten.
Aber eben, meine Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Ist das jetzt eine Liebesgeschichte oder
ja,
ist es eine geflüsterte Geschichte? Eine grosse Liebesgeschichte.
Eine Freundschaft, wo man immer mehr miteinander teilt und am Schluss so eine Körperlichkeit, oder? Und wo irgendwie am Schluss muss sagen, das ist die Frau gewesen von meinem Leben, oder? Und auch, am Schluss wird es nachher, also es ist nachher, es ist fast ein bisschen melodramatisch, es ist fast ein bisschen kitschig, aber es geht ziemlich ans Herz, das Ganze. Die ganze Geschichte.
Die Geschichte, also die Liebesgeschichte kann man sehr gut wieder ummünzen auf die Anna und den Coop. Also ist auch etwas, es hat etwas Mischung zwischen Geschwistern, die irgendwie zusammen aufwachsen, etwas, aber doch auch sehr etwas Intimes irgendwo. Also
ich bin ja ganz einverstanden. Ich habe das Gefühl, die Anna und der Coop in der ersten Geschichte, die sind hier wirklich... auch ein bisschen ein Stück weit überwältigt von der sexuellen Anziehung, die beiden gegenseitig aufeinander haben. Und bei der Marie-Neige und bei Lucien kommt die Sexualität so spät, nachdem so viel auf einer emotionalen Ebene passiert ist, dass ich denke, das ist... Ich finde, die Geschichte kann man bedingt, also rein äußerlich kann man sie vergleichen, aber inhaltlich ist das eine andere... denke ich, ist das ganz ein anderer Fall.
Auf jeden Fall, die zwei finden nicht zusammen, auf den ersten Augenblick. Also, finden auch so nicht zusammen. Also, beziehungsweise, sie haben sich schon gefunden, einfach nicht auf jetzt einer Liebesbeziehungs-, Familieebene, sondern er heiratet ja eine andere Frau. Gründet eine Familie, haben zwei Kinder, und auch dort. Also, Geschichten wiederholen sich auch wieder dort. Also, die ganze Familiengeschichte vom Segura, wie sieht die aus?
Ja, die Familiengeschichte, das ist natürlich, gibt ja viel Verwicklung, auch mit den Töchtern, und mit denen in den Männern, aber ich würde sagen, wiederholen, ja, das Leben, also in jedem Leben hat es halt, spielt Liebe eine Rolle und hat grosse Enttäuschungen und spürt man irgendwie dass man irgendwie auch durch und allein ist, also, aber so, direkt, eins zu eins, kann ich das nicht, die Verbindung zum Tenen nicht machen, aber man merkt, dass sie hängt auf verschiedenen Ebenen zusammen, oder? Was mich auch fasziniert hat, ist der Markt, der der Marie-Neige, der Roman, der so irgendwie keine Sprache hatte, so eine ungeheuer rührende Figur war, fasziniert war vom Vogelgezwitscher, von der Naturbursche, wo irgendwie auch vom Segura irgendwie so akzeptiert wurde. Und irgendwie auch, wie, wo sie sich nicht zerstören, also es ist, es ist das Modell, ja.
Und eigentlich ist ja der Roman, der Mann von der Marine, ein sehr wahnsinnig eifersüchtiger, auch also er liebt ja seine Frau wahnsinnig und wandert ja sogar ins Gefängnis, weil er von falsch verstandenen Eifersuchten dann einen Zimmermann halt durchschlägt. Und der eigentlich ihm am nächsten ist, der Lucien, wo die Marine täglich sieht, dort spielt die Eifersucht keine Rolle. Also, das ist ja eigentlich sein grösster Konkurrent und der ist trotzdem sein Freund. Die schaffen die Freundschaft ganz ähnlich wie der Lucien Sigura später, Jahre später, nachher mit dem Mann von der Zigeunerfamilie hat. Mhm. Wo auch sehr, sehr wenig Austausch, also geredet wird nicht viel. Man macht es nebeneinander, es ist ein stillschweigendes Einverständnis da, dass man sich gegenseitig akzeptiert, gegenseitig Respekt, was ja sehr seltsam ist eigentlich. Gerade vor allem dann, wenn Männer so in einer direkten Konkurrenz
ja. Und immer auch wieder Abschied halt. Zum Beispiel wie der Freund geht, der Astolf, ist irgendwie er klaut einem Pfau und tauscht ihn gegen zwei Rösser ein. Und es sind auch so eine lustige Gerechtigkeit empfinden, weil er findet ja, ein Pfau kann ja wieder zurückgehen, ist nicht gestohlen, oder? Und er geht. Und er verschwindet. Er geht weiter auf Wanderschaft mit dem Margaret. Und dann ist der Raphael, der dort noch bleibt, oder? Und mit zudem ist er noch so der letzte Mensch, der ihm eigentlich so einen, der ihm noch Lebenssinn gibt und dann irgendwie auch ganz eine eigene Beziehung hat. Ein sehr wissbegieriger Jugendlicher, der alles wissen will. Und auch der verschwindet irgendwann und dann ist der Zeit.
Ja, also man kommt noch die ganze Lebensgeschichte vom Lucien Segura mit über die ganze Kriegsgeschichte hochdramatisch. Er findet zu der Marinage nochmal zurück, einmal in der Fantasie. Das sie ist quasi in der Fantasie. Die Frau, die ihn rettet, also wo irgendwie er schafft, kommt um knapp und tot bei, aber er irgendwo in seiner Fantasie ist die Frau, rettet ihn. Und er sieht sie nachher nochmal. Und eigentlich erst dann findet sie irgendwo zueinander, aber es ist eigentlich auch ein Abschied dort.
Also erst ganz am Schluss?
Ja.
Also er kommt dann zurück und dann ist sie Sex zusammen. Und dann kommt er das zweite Mal zurück und er tut er sie vor dem Fiebertod retten und wärmt sie. Und sie ist fiebrig im Bett. Und am Morgen verwacht er und merkt, sie ist gar nicht da, er ist selber total geschwächt gewesen, das ist alles nur fantasiert. Ja, und die ist vorher, ein paar Monate vorher, ist die Diphtherie, ist die gestorben. Traurig, oh.
Ja, viel Abschied, viel Trennungen, wie das Titel vom Buch, Die Visadero, auch heisst. Wir sind am Schluss von der Sendung. Schlusswort. Eva.
Ja, ich werde jetzt das Buch nicht wie wild umempfehlen, weil ich es bleibt für mich. Ich bin jetzt dank dieser Diskussion ein bisschen versöhnt mit der Verzettelung von diesen Geschichten. Ich bin aber nach wie vor überzeugt, das hätte man auch können anders lösen mit den Mustern, wo da durch die verschiedenen Geschichten durchgehen. Ja, ich finde, es ist ein sehr interessantes Buch. Es wird auch nie langweilig, obwohl man sich zwischendurch ärgert, dass jetzt der Strang wechselt und dass jetzt die Geschichte wechselt. Schön, wenn es einem für Zufall in die Hände geht, bitte lesen, aber keine Angst, das wird von mir niemand auf Weihnachten bekommen.
Ja, das ist jetzt auch wieder sehr süß-sauer, wie du das jetzt kommentiert hast. Also, ich habe mir natürlich dann ein richtiges Feuer reingeredet und habe jetzt dann noch so zum letzten Schlussbuch ansetzen. Also ich finde es je länger, desto mehr einfach ein fantastisches Buch und ihre Sprache, berührend, suggestiv, von den Themen her, von den Szenen her mir, oder wie das Ganze komponiert ist, das hat mich wirklich begeistert. Und keine Angst, da kommen die Buch über. Ich werde das ganz breit streuen. Wahrscheinlich werde ich morgen auf dem FEZA-Platz sein und das Buch verteilen. Das ist voll. Das kommt genug, das hat so lange Zeit. Nein, jetzt bin ich so. Jetzt muss ich aufpassen. Nein, also, mir hat es gefallen.
Ja, apropos komponieren, also für mich ist das wie ein gutes Jazzstück. Manchmal schwerer, manchmal gefühlvoll, aber es findet eigentlich immer wieder zum gleichen Thema zurück, zum Hauptthema von der Trennung, von Familiengeschichten, von der grossen Liebe, von der Lebensliebe. In allen Facetten, es ist ein wirklich mehrdimensionales Buch und es lohnt sich auf alle Fälle, das Buch zu lesen. Ja, das ist es eigentlich.
Das ist super gewesen mit dem Jazzstück und mit dem Motiv. Das Motiv
ist ja, es ist lass mal gut sein. Wir hören uns wieder in einem Monat, wie jeder vierte Freitag, von 8 bis 9 ist Leseohrzeit. Und es gibt auch wieder ein Buch. Und auch mit uns, Eva, Simon, Robert.
Und Alain.